Seit 2012 sitzen wir immer wie auf heißen Kohlen. Ich meine, jedes einzelne Ereignis, es ist wie ein Schmetterlingseffekt. Was auch immer passiert, zum Beispiel im Senegal, wirkt sich auch auf uns aus. Glaubt mir, dieser Ort ist merkwürdig. Ich denke, dass aufgrund der geopolitischen Lage und der Tatsache, dass die Großmächte hier präsent sind, jede kleine Sache, die an irgendeinem Ort der Welt passiert, direkte Auswirkungen auf uns hat. Dieser Echo-Effekt ist also allgegenwärtig und deshalb denke ich, dass wir irgendwie abgestumpft sind, wisst ihr? Wir sind völlig abgestumpft. Das ist schon in Ordnung. Was auch immer passiert, es wird passieren. Es ist passiert. Also was können wir tun? Wir können es nicht ändern. So haben wir die letzten Jahre reagiert. Als die Amerikaner sich zurückzogen, als die Russen sich aus Afrin zurückzogen, als die türkischen Bombardierungen begannen. Das haben wir alles gesehen. Was soll schon noch Schlimmeres passieren?
Zwischen Euphrat und Tigris. Krieg, Flucht und Klimawandel im Zweistromland. Eine Podcast-Reihe des Dunja Collective. Das ist Rabat Abbas, Journalistin aus Qamishli. Das ist eine Stadt in der Region direkt an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Ihre Perspektive eröffnet unsere Preview-Folge von Zwischen Euphrat und Tigris: Krieg, Flucht und Klimawandel im Zweistromland. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe. Mein Name ist Tim und ich bin freier Radiojournalist aus Berlin. Außerdem mache ich Podcasts mit meiner Produktionsgruppe, dem Audiokombinat. Ganz am Ende dieser Folge werde ich noch ein bisschen Werbung machen für unseren letzten Podcast Häuserkampf. Eine Platte will bleiben. Außerdem hört ihr am Schluss dieser Folge auch nochmal, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, den ihr jetzt gerade hört. Und schon jetzt findet ihr einen Link zum Crowdfunding des Dunja Collective in den Shownotes. Gleich geht's auch inhaltlich los mit den Wahlen in den kurdischen Autonomieregionen in Nordostsyrien. Aber jetzt gebe ich erstmal ab zu meinem Kollegen, denn alleine mache ich das Ganze hier nicht.
Ich bin Jan und bin auch freier Journalist und war für das Dunja Collective im Sommer 2023 mehrere Wochen in der Region Nordostsyrien unterwegs. Unterstützt wurde ich dabei von dem österreichischen Kameramann David und unseren lokalen Kontakten Armansch und Tirisch. Ich habe dort zu den Themen Flucht, Krieg und Klimawandel recherchiert. Die Region ist einigen von euch vielleicht besser bekannt unter dem Namen Rojava, was nicht ganz korrekt ist, denn Rojava bezeichnet eigentlich nur die vorwiegend kurdischen Gebiete ganz im Norden. Der Osten hingegen ist mehrheitlich arabisch besiedelt. Übrigens bedeutet Rojava wörtlich Sonnenuntergang und bezeichnet gleichzeitig die Himmelsrichtung Westen, genauer gesagt die westkurdischen Siedlungsgebiete. Und die liegen im heutigen Syrien. Außerdem dürfte für einige von euch die sogenannte Rojava-Revolution ein Begriff sein. Damit verbunden sind dann sicherlich auch die heroischen Bilder der kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ. Diese haben in Verbindung mit einer internationalen Koalition seit 2014 den sogenannten Islamischen Staat in der Region das erste Mal militärisch besiegt und immer weiter zurückgedrängt, bis zu seiner vollständigen militärischen Niederlage Anfang 2019. Doch bevor wir uns in Details dazu verlieren, sag doch mal kurz, Tim, was wir mit diesem Podcast eigentlich wollen.
Wir wollen einen Blick auf die Region werfen, der mehrere Perspektiven aufzeigt. Und wir wollen Folgen zu verschiedenen Themenschwerpunkten produzieren. Das hier ist also ein kleiner Vorgeschmack auf das, wohin die Reise gehen kann. Wenn euch der gefällt, dann hört ihr ganz am Ende der Folge, wie ihr uns unterstützen könnt und was wir sonst noch so vorhaben. Heute schauen wir uns die Wahlen an, die in den Autonomiegebieten in Nordostsyrien stattfinden sollen. Zur Zeit der Produktion dieser Folge, im August 2024, ist das nämlich ein tagesaktuelles Thema. Und damit zurück zu unserem Eingangsstatement von Rabat Abbas, der Journalistin an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Sie arbeitete für lokale Medien, aber vor allem auch für renommierte internationale Medien. Unter anderem für die Washington Post, für El País, den Spiegel, ABC oder auch Arte. Sie berichtete seit 2015 über den Krieg gegen ISIS, den sogenannten Islamischen Staat, und über die türkische Invasion in Syrien im Oktober 2019. Unter anderem war Chabad Abbas Finalistin für den News Fixer Prize des Kurt Schork Memorial Fund. Ein News Fixer ist im Journalistinnenjargon übrigens jemand, der JournalistInnen zusammenbringt mit Quellen vor Ort. Außerdem war sie im humanitären Bereich tätig. So arbeitete Chabad Abbas für Ärzte ohne Grenzen, in Projekten für Binnengeflüchtete und in der Schutzeinheit des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
Im Eingangsstatement nennt sie das Jahr 2011 als ein entscheidendes Jahr. Damals kippte der Versuch einer demokratischen Revolution in Syrien. Der syrische Bürgerkrieg brach aus und dauert bis heute an. Die mehrheitlich kurdisch besiedelten Gebiete ganz im Norden Syriens, also die Gebiete, in denen Chabad Abbas lebt, versuchten unter der Führung der Partei der Demokratischen Union, kurz PD genannt, einen dritten Weg zwischen dem blutigen Kurs des Diktators Bashar al-Assad und der syrischen Opposition. Die PED und die mit ihr verbundene Bewegung riefen 2012 ihre Autonomie aus. Heute nennt sich dieses politische Projekt Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien.
Eine Rätedemokratie kann, ganz allgemein, als dezentralisierte, direkte Demokratie bezeichnet werden. Die Idee dabei ist, die größte Macht soll von den kleinsten Einheiten einer Gesellschaft ausgehen. Von den Kommunen nämlich. Der Kern ist die demokratische Selbstverwaltung auch in den kleinsten Gemeinschaften einer Gesellschaft. Von unten nach oben sozusagen sollen dann Abgeordnete geschickt werden, bis hin zur höchsten Ebene, etwa ein Rat auf landesweiter Ebene. Und für die KurdInnen, die diesem politischen Projekt anhängen, gibt es noch ein weiteres Ziel. Nämlich ein autonomes, aber eben nicht staatliches Kurdistan. Kurdistan, also das Siedlungsgebiet der KurdInnen, erstreckt sich über vier Länder in der Region. Nordkurdistan in der Türkei, Ostkurdistan im Iran, Südkurdistan im Irak und Westkurdistan in Syrien. Jene KurdInnen, die diesem Rätegedanken anhängen, streben jetzt ein autonomes Kurdistan in all diesen Teilen an. Allerdings, so sagen sie, wolle man sich eben nicht vom jeweiligen Nationalstaat loslösen und einen eigenen Staat gründen. Die Idee einer klassischen nationalen Befreiungsbewegung mit einem kurdischen Staat am Ende wurde sozusagen verworfen. Und in dieser Theorie hat die Errichtung der Autonomie in den jeweiligen kurdischen Gebieten noch eine weitere Folge, nämlich die Demokratisierung und Dezentralisierung des jeweiligen Nationalstaats, also zum Beispiel des Iraks, der Türkei, des Irans und eben Syriens. In der Realität aber ist dieser Prozess, wie wir in Syrien sehen können, voller Widersprüche. Außerdem stößt er oft an innere und äußere Grenzen. Das ist in einem Kriegs- und Krisengebiet wie Syrien auch kaum verwunderlich, wo sich zahlreiche Großmächte in den Konflikt eingemischt haben.
Der ideologische Hintergrund dieses Versuchs ist der demokratische Konföderalismus und beruht auf den Schriften Abdullah Öcalans, des Führers der in vielen Staaten verbotenen kurdischen ArbeiterInnenpartei PKK. Öcalan wurde 1999 in der Türkei wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Dieses Urteil wurde in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Seit seiner Verurteilung sitzt er in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmara Meer. Die PKK befindet sich seit Jahrzehnten in einem bewaffneten Konflikt mit dem türkischen Staat, weil sie, laut Selbstdarstellung, für die Rechte der KurdInnen kämpft. Zehntausende Menschen fielen diesen Kämpfen auf beiden Seiten zum Opfer. Die ungelöste KurdInnenfrage und das koloniale Verhalten der Türkei und anderer Länder sorgen bis heute für Spannung in der gesamten Region. Die Türkei betrachtet die autonome Administration Nord- und Ostsyriens als Gefahr für ihre innere Sicherheit. Als Rechtfertigung dafür dienen ideologische und personelle Überschneidungen der Administration mit der PKK. Dass dies gerade im Grenzgebiet zur Türkei, die eine antikurdische Politik betreibt, für Sprengkraft sorgt, ist klar. Für Nordostsyrien wurden durch die autonome Administration für 2024 freie und geheime Wahlen angekündigt. Diese wurden bereits zweimal verschoben. Grund dafür sind in Teilen entgegengesetzte Interessen der USA und der Türkei in der Region. Um den Hintergrund genauer zu verstehen, sprachen wir auch mit dem österreichischen Politologen Thomas Schmidinger. Er ist Autor mehrerer Bücher über die Region in Syrien und unterrichtet momentan in Erbil, der Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion im Irak.
Was sind das denn für Wahlen eigentlich? Also was wird denn dann dort gewählt?
Das sind im Wesentlichen
die Rätestrukturen, die dort existieren, die existieren ja auch heute schon, nur wurden diese Wahlen sehr lange nicht durchgeführt. Also gibt es sozusagen weniger demokratische Legitimation, als es mit Wahlen gäbe.
Es leuchtet ja erstmal ein. Wenn man sich als demokratisch versteht, dann braucht es auch Wahlen. Allerdings ist das nicht so einfach in Nordostsyrien. Rabat Abbas erklärt uns, der Versuch, im Jahr 2024 Wahlen stattfinden zu lassen, hängt zusammen mit den Wahlen im Jahr 2017. Diese konnten allerdings nicht beendet werden.
So, this election, it's not the first round. We already had the first round September 2017.
Diese Wahlen jetzt sind also nicht die erste Runde. Wir hatten bereits die erste Runde im September 2017. Es waren die Wahlen der Kommunen. Die waren damals die kleinste Einheit in der Gemeindeorganisation auf der Ebene von Rojava. Dann hatten wir die zweite Runde für die Stadträte im November 2017. Für uns als Kurden war das der Erfolg. Als ein Volk, das von 2011 bis 2017 gekämpft hat, das war der Sieg für uns. Denn unser Ziel ist es, ein demokratisches System aufzubauen und die Wahlen spiegeln das wider. Für alle war das der beste Moment in der Geschichte der Region. Ich meine, das ist es, wofür wir kämpfen. Das ist es, wofür wir gelitten haben. Und das war die Errungenschaft. Aber unglücklicherweise haben die westlichen Großmächte das nicht akzeptiert. Deshalb wurden die Wahlen ausgesetzt. Danach ist die dritte Runde nicht zustande gekommen. Sie drängten die Kurden, den islamischen Staat ISIS in Raqqa zu bekämpfen. Deshalb begann die Offensive gegen Raqqa Ende 2017. Und das ist der Grund, warum uns als Kurden seitdem immer gesagt wurde, wartet noch ab. Und selbst wenn die anderen Akteure nicht dazu bereit sind, internationale Rechtsvorschriften umzusetzen, zum Beispiel das syrische Regime und die syrische Opposition, die Administration der Autonomieregion Nordsyrien ist dazu bereit. Die Administration ist bereit, Rechtsvorschriften umzusetzen. Sie verhandelt also weiter, um mit dem Prozess der Wahl zu beginnen. Aber leider bekommen sie nie grünes Licht dafür.
Nur als kurzer Einschub. Rabat Abbas ist Kurdin und erwähnt dies auch entsprechend. Allerdings hat sich die Situation seit der Ausrufung der Autonomie im Jahr 2012 dramatisch geändert. Es gab mehrere türkische Angriffe. Ganz im Westen wurde die Region Afrin völkerrechtswidrig durch die Türkei und ihre dschihadistischen Milizen besetzt. Die Folge? Es flohen zehntausende Menschen aus der Region in die noch bestehenden Autonomiegebiete. Im Süden kamen im Zuge des Kampfes gegen den sogenannten Islamischen Staat weitere Gebiete hinzu. Diese sind mehrheitlich von ArabererInnen bewohnt. Es wäre also falsch zu denken, dass es sich um ein rein kurdisches Gebiet handeln würde. Die Selbstverwaltung sieht sich in ihrer Eigendarstellung entsprechend auch nicht als eine einer Ethnie zugeordnete Verwaltung, sondern will alle Teile der Gesellschaft repräsentieren.
Die Lage ist also kompliziert. Denn die autonome Region Nordostsyrien ist ja auch immer noch Teil des syrischen Staates. Und eine Anerkennung von Wahlen in dieser Region würde auch bestimmten nationalen und internationalen Interessen zuwiderlaufen. Zum Beispiel, ganz klar, gegen die von Diktator Bashar al-Assad. Für ihn wäre die territoriale Einheit Syriens in Gefahr, wenn es international anerkannte Wahlen geben würde auf einem Gebiet, das für sein Regime in Damaskus immer noch als aufständisch gilt. Auch die Türkei hätte mit Sicherheit was dagegen. Sie betrachtet die PYD und die autonome Verwaltung nämlich als Teil von PKK-Strukturen und damit als feindlich.
Noch komplizierter wird es, weil die Türkei genau wie die USA Teil der NATO ist. Beide Länder haben jedoch verfeindete Verbündete in Syrien. Die USA sind mit den syrischen demokratischen Kräften verbündet, wenn man so will, der militärische Arm der autonomen Administration Nord- und Ostsyrien. Die Türkei hingegen hält Teile des Nordens Syriens besetzt, hat die Administration mehrmals in der Vergangenheit militärisch angegriffen und führt bis heute einen Drohnenkrieg gegen die Region. Immer wieder kommt es auch zu Artilleriebeschuss und kleineren Militäroperationen auf dem Boden Syriens durch ihre verbündeten dschihadistischen Milizen. Eine insgesamt sehr instabile Lage.
Also, ziemlich viele Gründe sprechen gegen die Wahlen in den Autonomieregionen in Nordostsyrien, sagt Thomas Schmidinger.
Die wurden dann sehr kurzfristig abgesagt und zwar letztlich auf Druck auch der US-Verbündeten der autonomen Administration Nord- und Ostsyriens. Der Hintergrund dieser Absage war aber vor allem, dass die Türkei massiv Druck ausgeübt hat, dass diese Wahlen nicht stattfinden und mit einem weiteren Einmarsch in der Region gedroht hat. Tatsächlich war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, pragmatisch diese Wahlen vorerst abzusagen. Und es ist sehr schwer jetzt abzuschätzen, ob diese im August stattfinden können oder nicht. Es macht auch unter den gegebenen Umständen, ehrlich gesagt, relativ wenig Sinn, diese Wahlen durchzuführen, denn die Hauptoppositionsgruppen innerhalb der Region, vor allem jene, die mit Massoud Barzanis PDK im Irak verbunden sind, die Mitgliedsparteien der NKS, also des kurdischen Nationalrats Syriens, nehmen an diesen Wahlen ohnehin nicht teil. Das heißt, es ist im Wesentlichen absehbar, dass die PYD und ihre Verbündeten diese Wahlen gewinnen werden und zusätzlich einige kurdische Parteien, die so etwas wie eine loyale Opposition bilden, also innerhalb der Selbstverwaltungsstrukturen der autonomen Administration aktiv sind, aber keine besonders große Basis in den meisten Gebieten haben, einige Mandate machen werden. Das heißt, diese Wahlen werden nichts Fundamentales verändern, ob die jetzt stattfinden oder nicht. Und insofern ist es jetzt möglicherweise nicht die Sache wert, eine weitere militärische Aggression der Türkei zu provozieren. Das war jedenfalls die Überlegung, warum die Wahlen das letzte Mal abgesagt wurden und warum sie möglicherweise auch wieder abgesagt werden.
Es könnte sein, dass es aus internationaler Sicht keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, es ist die Fortsetzung dessen, wofür das Volk gekämpft hat. Die Wahlen sind wichtig für die Menschen, die darauf warten, dass die Selbstverwaltung legitimiert wird. Es ist ja in gewisser Weise eine Legitimation, dass es Wahlen gibt, dass also die Selbstverwaltung nicht nur de facto existiert.
If this election will be transparent, will be matching the international standard, this is another question.
Ob diese Wahl transparent sein wird, ob sie dem internationalen Standard entspricht, das ist eine andere Frage. Hat diese eine Bedeutung für die Gemeinschaft der Region? Auf jeden Fall. Die Verwaltung muss das Vertrauen der Bevölkerung wiederherstellen. Das ist der Grund, warum sie unbedingt mit den Wahlen weitermachen wollen. Zweitens glaube ich, dass sie den internationalen Akteuren die Botschaft vermitteln wollen, wir sind bereit, auch wenn die anderen, das Regime oder die Opposition, nicht bereit sind, diesen Konflikt zu lösen, die syrische Frage zu lösen. Wir sind bereit. Das ist die Botschaft.
Anders als bei Chabad Abbas kann man also sagen, Thomas Schmidinger ist skeptisch, was die Kosten-Nutzen-Bilanz einer solchen Wahl anbetrifft. Das haben wir schon gehört. Aber er betont auch den Gewinn an Legitimität für die Autonomieregierung, wenn die Wahlen denn nach bestimmten internationalen Standards durchgeführt werden würden.
Insofern würden diese Wahlen, vor allem wenn sie eine hohe Wahlbeteiligung hätten und wenn es internationale Wahlbeobachter gäbe, sicher würden die Wahlen dann einen Beitrag leisten, die autonome Administration gewissermaßen zu legitimieren. Eine gewisse Legitimation hat sie, die sehen wir heute, aber darüber hinaus hat diese Wahl 2017 nicht zu einer Stabilisierung der Region beigetragen.
Rabat Abbas sieht die Wahlen jedoch generell als ein bedeutendes Ereignis und betont nochmal, dass die autonome Administration für Hilfe bei der Durchführung der Wahl und für WahlbeobachterInnen offen sei. Für sie sind Wahlen in Nordostsyrien grundsätzlich bedeutsam, denn
if it wasn't a big issue,
wenn die Wahl kein großes Thema wäre oder irgendetwas ändern würde, warum haben dann alle internationalen Akteure angefangen, sich dazu zu äußern? Sie sagten, wir unterstützen das nicht. Und warum hat die Türkei angefangen, mit einem Angriff zu drohen? Und auf internationaler Ebene, ja, ich verstehe das Problem, aber die Administration hat sogar offen gesagt, dass sie offen ist für jede Hilfe, für jeden Rat. Oder auch für Leute, die diese Wahlen überwachen können, direkt von der Europäischen Union und auch anderen Stellen.
Thomas Schmidinger sieht da allerdings einige Schwierigkeiten.
So kurzfristig internationale Wahlbeobachter mit entsprechender Credibility in die Region zu bringen, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Ich glaube nicht, dass diese Wahlen tatsächlich, wenn sie durchgeführt werden, etwas international an der Legitimität der autonomen Administration groß ändern würden.
Aber es ist noch mal ein zweiter Punkt, den du jetzt hinzugefügt hast, nämlich die Frage nach der Legitimität. Also eine Wahl kann ja trotzdem stattfinden, auch wenn sie jetzt nichts Grundlegendes verändert. Die Wahlen sehen wir ja jetzt, sage ich mal, in westlichen Demokratien auch. Die können wir auch sagen, grundsätzlich verändert sich da nichts. Die Frage der Legitimität.
Aber in Wahlen in westlichen Demokratien beteiligen sich die meisten relevanten politischen Kräfte. Ja? Das ist der Unterschied.
Genau. Aber es gibt durchaus noch eine zweite, also nur weil sich nichts ändert, ist es kein Argument, warum Wahlen nicht stattfinden sollten.
Na, ich bin ja nicht gegen diese Wahlen, also versteht mich nicht falsch. Ja? Aber die Frage ist, ob es sozusagen eine weitere Invasion der Türkei wert ist. Und das letzte Mal sind die entscheidenden Personen offenbar zur Meinung gelangt, dass es das nicht wert ist und haben die Wahlen auf Druck der USA abgesagt. Wir werden sehen, ob es diesmal anders ist.
Dass sich nicht alle relevanten politischen Kräfte beteiligen, ist natürlich ein Problem für die Autonomieverwaltung und die dort vorherrschende PYD. Kommt es zu Wahlen, könnte man von einer mangelhaften Demokratie sprechen. Allerdings werden ja auch in westlichen Demokratien bestimmte Parteien ausgeschlossen, wenn sie zum Beispiel, wie in der BRD, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Man könnte also fragen, warum die Parteien des kurdischen Nationalrates Syriens dann überhaupt teilnehmen sollten. Thomas Schmidinger erklärt.
Nee, das Problem in Rojava ist eher umgekehrt. Ja. Es ist nicht so, dass diese Parteien nicht teilnehmen dürfen, sondern dass sie eben, wie er richtig sagt, die autonome Administration nicht anerkennen und nicht teilnehmen wollen, weil die Teilnahme schon eine Anerkennung der Administration bedeuten würde. Aber wahrscheinlich wäre die autonome Administration durchaus glücklich, wenn zum Beispiel die BDK Syrien an den Wahlen teilnehmen würde. Das tut sie nicht. Und das Problem ist natürlich, dass damit große, relevante politische Kräfte nicht eingebunden sind. Und wer natürlich auch nicht kandidiert, sind Gruppierungen, die in irgendeiner Form entweder mit dem syrischen Regime oder mit der islamistischen Opposition verbunden sind. Ja, zum Beispiel die syrische kommunistische Partei, die sich an den Wahlen für das syrische Parlament beteiligt hat und die durchaus auch Anhänger in den kurdischen Gebieten hat, beteiligt sich auch nicht. Insofern wird die Frage der Legitimität sehr stark schlicht und einfach dann, wenn die Wahlen durchgeführt werden, davon abhängen, wie viele Personen wirklich an der Wahl teilgenommen haben und wie glaubwürdig diese Zahlen sind, also ob es entsprechende unabhängige Beobachter gibt, die das bestätigen können. Also wenn zum Beispiel, sagen wir, 80% der Bevölkerung an den Wahlen teilnehmen würde, dann wäre das weniger relevant, dass der kurdische Nationalrat oder die syrische kommunistische Partei nicht an diesen Wahlen teilnimmt, als wenn zum Beispiel nur 30% der Bevölkerung teilnimmt.
Es gibt also eine zweite Sache, die Thomas Schmidinger erwähnt. Die Parteien des kurdischen Nationalrats werden die Wahl boykottieren. Aber wäre es nicht notwendig, die Opposition mit einzubinden, wenn man die Gesellschaft in der Region ganz repräsentieren möchte? Chabad Abbas meint dazu.
Ja, das ist richtig. Denn der innerkurdische Dialog wurde leider ausgesetzt und es kam zu keiner klaren Vereinbarung. Zwischen beiden Parteien war es immer ein Hin und Her unter der Aufsicht der Amerikaner. Und es gibt Gerüchte, dass sie jetzt versuchen, sie wieder an einen Tisch zu bringen. Die Regierung versucht es also immer noch, aber es ist wirklich schwierig, sie in die Wahlen einzubeziehen, wissen Sie? Also ja, das ist richtig. Das wird fehlen.
Das ist natürlich ein großes Problem für die PYD. Aber was sind denn eigentlich die Gründe für den Boykott der Wahl?
Der kurdische Nationalrat hat die autonome Administration nie als Verwaltung anerkannt und besteht darauf, dass eine neue Verwaltung geschaffen wird, die quasi die Positionen 50-50 zwischen den bisherigen Machthabern um die PYD und dem kurdischen Nationalrat aufgeteilt wird. Diese Position wäre vielleicht am Beginn, also 2012, noch nachvollziehbar gewesen, weil der kurdische Nationalrat damals ähnlich stark präsent war wie die PYD und ihre Verbündeten. Allerdings ist seither sehr viel Zeit vergangen und in dieser Zeit sind sehr viele wichtige Politiker des kurdischen Nationalrats ins Exil gegangen. Die befinden sich jetzt oft in Erbil oder sogar in Istanbul. Die Selbstverwaltung hat de facto Strukturen aufgebaut, hat auch militärische Strukturen aufgebaut, YPG, YPG und die Dachorganisation dieser militärischen Strukturen, die Syrian Democratic Forces, haben eine wesentlich größere Legitimität in der Bevölkerung gewonnen durch den erfolgreichen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat in Kobani. Es ist sozusagen einfach sehr viel Zeit vergangen und niemand weiß natürlich genau, welche kurdische Gruppierung, wie viel Unterstützung noch in der Bevölkerung hat, aber ich wage schon zu sagen, dass die Parteien des kurdischen Nationalrats viel an Unterstützung in Rojava verloren haben. Dazu kommt auch, dass Teile dieser Parteien aus dem kurdischen Nationalrat ausgetreten sind und teilweise sich eben als loyale Opposition an der Selbstverwaltung beteiligen. Also der heutige kurdische Nationalrat ist deutlich kleiner, als es der kurdische Nationalrat 2012 war.
Wir haben jetzt viel über Parteien gesprochen, über das politische System und die internationalen Rahmenbedingungen der Wahlen in Nordostsyrien. Aber zu Wahlen gehört ja eben auch Wahlkampf. Und gibt es den eigentlich in der Region? Wir fragen Khabat, wie sich so eine Wahl eigentlich im Alltag in der Stadt Kamischli, in der sie gerade lebt, bemerkbar macht. Gibt es etwa Plakate an den Wänden? Gibt es Debatten oder werden Flyer verteilt?
Right now, no, it's not. Unfortunately, the,
Im Moment ist das nicht der Fall, leider. Denn es gibt eine große Gruppe von Analphabeten, zumindest soweit ich das von früheren Wahlgängen weiß. Es gab nur ein kleines Foto auf den Wahlkarten, so erkennst du die Kandidaten. Ich meine, ich bin nicht in die Organisation involviert, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, dass es lokale Treffen für die Kandidaten gibt, um für sich selbst zu werben. Aber nicht ganz so wie im Westen oder in anderen Ländern, die eine Menge Plakate überall anbringen. Ich meine, unglücklicherweise haben wir das erst vor kurzem mit dem Volksrat des syrischen Regimes und in Damaskus gesehen. Da gibt es eine Menge Fotos, Plakate und so. Und es sollen Wahlen stattfinden. Aber wir alle wissen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Von der Form her ja, so wie du gesagt hast, dass sie die gleichen Kampagnen machen wie im Westen. Aber es ist schon alles entschieden, wie die Stimmverteilung aussieht, wie die Kandidaten aussehen, wer gewinnt. Es ist also nur eine Art Theaterstück, in dem sie herumspielen. Aber zurück zu unserer autonomen Verwaltung. Nein, so einen Wahlkampf haben wir nicht. Ich bin froh, dass es nicht so viele Plakate gibt. Also bis jetzt, nein. Es gibt keine große Mobilisierung oder Kampagnen, die hier stattfinden.
Okay, aber die Leute würden dann durch Mundpropaganda erfahren, dass Wahlen sind, oder wie?
Wie ich schon sagte, ist die Gemeinschaft hier über die Kommune organisiert. Also die Kommune und dann der Rat. Wenn sie also, wie ich schon sagte, wenn die Kandidaten für sich werben wollen, geht das in der Regel über die Kommune. Es gibt ein großes Areal für die Kandidaten. Sie können über die Kommune große Treffen oder Konferenzen veranstalten. Und natürlich über die Medien, die lokalen Medien über sich informieren.
Vielleicht ist es auch ganz logisch, dass eine solche Wahl anders abläuft als in westlichen Demokratien. Zum einen befindet sich ja Syrien immer noch in einem Kriegszustand. Zum anderen geht es nicht um die Wahl für eine klassische parlamentarische und repräsentative Demokratie, sondern um die Wahl einer Räteregierung. Khabat Abbas betonte ja auch schon zu Beginn, geopolitische Interessen haben echt starke Auswirkungen in der Region. Deswegen denken wir, es wird Zeit, dass wir Thomas Schmiedinger fragen, wie denn eigentlich die europäischen Positionen zu dieser Wahl sind.
Es gibt keine wirkliche europäische Position dazu, weil es erstens keine gemeinsame europäische Außenpolitik gibt, aber auch, weil der Umgang mit der autonomen Administration de facto sehr unterschiedlich ist, je nach europäischem Staat. Also es gibt natürlich überall so etwas wie eine de facto Kooperation, allein schon wenn es um die europäischen Staatsbürger, die sich dem IS angeschlossen haben und dort in Haft sich befinden oder in zumindest Internierung sich befinden. Also es gibt informelle Kontakte aller europäischer Staaten mit der autonomen Administration, aber gleichzeitig gibt es jetzt keine offizielle Positionierung im Sinne einer Unterstützung der autonomen Administration, ganz besonders im Hinblick auf die Türkei, und die Position der einzelnen Staaten hängt da auch sehr stark davon ab, wie nahe sie jeweils der türkischen Regierung stehen. Also Deutschland, das traditionell eher pro-türkisch ist, ist hier eher von der skeptischeren Seite, der distanzierteren Seite. Frankreich ist etwas enthusiastischer, und das merkt man auch, wenn man sich in der Region aufhält, dass immer wieder französische Politiker, Intellektuelle präsent sind, wesentlich deutlicher als etwa aus Deutschland.
Weil du ja eben gesagt hattest, dass es ganz viele gute Gründe vielleicht auch von außen gibt, diese Wahlen noch nicht durchzuführen, oder es schwierig ist, so eine, wie du gesagt hast, auch von außen anerkannte und nach bestimmten Prinzipien durchgeführte Wahl überhaupt zu machen. Wie war das denn dann 2017? War das dann da irgendwie anders?
Ja, 2017 war eine völlig andere Situation. 2017 war vor der ersten türkischen Invasion in Syrien. Damals beherrschte die Selbstverwaltung, noch Nordsyriens genannt, eigentlich alle kurdischen Gebiete. Und die Türkei war zwar schon feindlich gesonnen, aber hat weder Afrin noch den Grenzstreifen zwischen Tal Abyad und Serikaniye kontrolliert und hat auch keinen Drohnenkrieg gegen die autonome Administration geführt. Das heißt, damals war zwar eine vage Kriegsdrohung im Raum, allerdings war die Türkei militärisch in der Region nicht direkt präsent.
Was dann viel einfacher das macht, das auch sozusagen nachvollziehbarer zu machen durch BeobachterInnen bei Wahlen oder Ähnliches.
Es hat auch damals nicht viele internationale Beobachter gegeben, aber die Wahl hat viel weniger internationales Aufsehen erregt, und die Türkei war auch damals dagegen, hatte aber noch nicht die Mittel, die Region tatsächlich dermaßen massiv militärisch zu bedrohen.
Siehst du denn eine positive Zukunft oder hast du eine positive Zukunftsprognose mit Blick auf kommende Wahlen? Wäre es denn irgendwann angebracht? Wäre es denn möglich, und ja, in welchem Rahmen wäre es möglich, freie Wahlen abzuhalten und auch die Option oder die Aussicht auf ein pluralistisches, dezentrales Syrien? Oder siehst du die ganze Sache sehr negativ?
Ich fürchte, dass freie und faire Wahlen, die tatsächlich auch internationale Anerkennung finden und mit entsprechenden Beobachtern internationalen durchgeführt werden können, erst möglich sein werden, wenn es tatsächlich irgendeine Art von Lösung des Konflikts gibt, irgendeine Art von Arrangement und Anerkennung der autonomen Administration durch den syrischen Staat. Das ist derzeit nicht absehbar. Es ist eher die Frage, wie kann dieses Gebiet unter den derzeitigen Bedingungen überleben?
Es bleibt also kompliziert, sagt Thomas Schmiedinger. Und dass die angekündigten Wahlen überhaupt stattfinden können, das ist definitiv keine ausgemachte Sache. Also leider nicht die positivste Aussicht am Ende dieser Preview-Folge. Schließlich könnte das gesellschaftliche Projekt in Nordostsyrien einige Sympathien wecken. Wir haben den rätedemokratischen Gedanken angerissen. Den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, den Versuch, demokratische Wahlen zu organisieren und einen Umgang zu finden mit einer politischen Opposition in Zeiten des Bürgerkriegs. Dennoch, Syrien ist immer noch eines der Länder, aus denen die meisten Menschen fliehen und vertrieben werden. Wir wollen in weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe beleuchten, welche Gründe bringen Menschen dazu, sich auf den teilweise extrem gefährlichen Weg aus der Region zu machen? Und was ist mit denen, die bleiben? Welche Herausforderungen und Hoffnungen prägen ihren Alltag? Außerdem, wie realistisch sind die Versprechen und Vorstellungen von der Rojava-Revolution, die außerhalb der Region Verbreitung finden? Das mal als erster kleiner Ausblick, was wir noch so vorhaben. Aber
was uns in dieser Folge noch fehlt, ist die Perspektive der autonomen Administration selbst. Und natürlich die Perspektive des kurdischen Nationalrates Syriens, ENKS. Der Administration haben wir Fragen geschickt, diese aber leider noch nicht beantwortet bekommen. Sollten wir eine Antwort erhalten, werden wir diese in einer Extra-Folge veröffentlichen.
In eigener Sache und falls du uns unterstützen willst, dann hör diesen Podcast bitte noch ganz bis zum Schluss. Die Produktion dieses Podcasts ist ziemlich aufwendig. Für unsere kleine Preview-Folge haben wir roundabout 2 Wochen gebraucht. Außerdem haben wir uns 1 Woche komplett freigenommen. Alle Mitwirkenden sind FreiberuflerInnen und haben das unentgeltlich gemacht. Zum Beispiel Zwantje, die die Voice-Overs eingesprochen hat. Vielen Dank dafür. Oder Flo von Coloradio Dresden, der uns bei der Technik unterstützt hat. Auch Kobani, der für uns aus dem Kurdischen und Arabischen übersetzt hat. Das heißt, in der Zeit der Produktion haben wir keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wir denken aber, Arbeit sollte bezahlt werden, soweit es geht. Ob Übersetzung, Voice-Over und Recherche oder redaktionelle und technische Arbeit. Ganz egal, wie groß der Betrag ist, den du uns spenden kannst, sei dir sicher, er wird uns helfen, zu wachsen und besser zu werden.
Manche Abkürzungen, Zusammenhänge und Blickwinkel mögen dir jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig klar sein. Aber im besten Fall haben wir mit dieser Folge dein Interesse geweckt. Wenn du also jetzt Lust bekommen hast, weitere Folgen zu hören oder tiefer in die Materie eintauchen willst, dann unterstütze unser Crowdfunding auf GoFundMe. Den Link findest du in den Shownotes. Wir haben jedenfalls große Lust auf weitere Folgen. Mindestens 9 Stück sind bereits in Planung. Zum Beispiel über das Lager Rosh, in dem tausende Dschihadistinnen und ihre Kinder interniert sind. Oder die sogenannten Deradikalisierungsanstalten für Jugendliche. Die ökologische Situation und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region, aber auch der Drohnenkrieg und die generelle militärische Lage sind weitere Themenkomplexe.
Und wie am Anfang schon angedeutet, hier auch nochmal ein kleiner Hinweis auf einen weiteren Podcast, den ihr vielleicht spannend finden könntet, wenn ihr das hier auch gut fandet. Nämlich den Podcast Häuserkampf, eine Platte will bleiben. Den habe ich zusammen mit meiner Produktionsgruppe, dem Audiokombinat, in 2023 fertiggestellt. Und darin geht es um die Habersaatstraße in Berlin-Mitte. Das ist ein Plattenbau, der teilweise von Obdachlosen besetzt ist. Und an diesem Beispiel kann man sich ziemlich gut der Frage nähern, wie lässt sich Stadt eigentlich gestalten? Was gibt es für einen Widerspruch zwischen dem Recht auf Privateigentum und dem Grundbedürfnis nach Wohnen? Das Ganze ist nicht nur für Berlin interessant, finden wir zumindest, und auch ziemlich spannend gemacht, finden halt auch wir. Aber hört doch gerne mal selber rein auf www.häuserkampf.de, wie im Kreuzworträtsel mit AE für das Ä geschrieben. An dieser Stelle verabschieden wir uns aber erstmal von euch. Wir sagen danke fürs Zuhören und für eure Unterstützung.
Danke und ciao.